Dieser Beitrag ist ein Auszug über eine Untersuchung, die in den Niederlanden zu den Erfahrungen von 28 professionellen HelferInnen mit Opfern von satanischem rituellem Missbrauch durchgeführt wurde. Unter sexuellem rituellem Missbrauch versteht man sexuelle Gewalt mit einem rituellen Charakter, der in einem Gruppenverband mit mehreren Gruppenmitgliedern gepflegt wird. Die meisten Opfer sagen, dass sie auch zur aktiven Teilnahme an Ritualen und der Ausübung von Gewalt gegen Menschen oder Tiere gezwungen wurden.
Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of magic.
Es existiert eine Kultur, die sexuellen rituellen Missbrauch kultiviert. In diesem abschließenden Kapitel äußern wir nur die unserer Meinung nach wichtigsten und überzeugendsten Ergebnisse, die wir aus den Interviews mit 28 professionellen UnterstützerInnen erhalten haben, von denen sich die meisten über lange Zeit mit insgesamt 109 Menschen befasst haben, die angegeben haben, Opfer von ritueller Gewalt in einem Gruppenverband gewesen zu sein. Der Wahrheitsgehalt der vielen Beschreibungen von Gewalt in Kulten ist leider nicht definitiv festzustellen. Dies kann allenfalls möglich werden mit der Unterstützung vertrauenswürdiger und unabhängiger Beobachter. Die Art des Geschehens, um das es hier geht, macht dies schlicht unmöglich. Die Schilderungen, die wir durch ausführliche Interviews mit Behandlerinnen von Menschen, die im Verlauf ihrer Behandlung angaben, Opfer von sexuellem rituellem Missbrauch geworden zu sein, erhalten haben, haben uns durch ihre Konsistenz und Übereinstimmung zu der unserer Meinung nach einzig logischen Schlussfolgerung gebracht, dass es auch in den Niederlanden eine Kultur gibt, die sexuellen rituellen Missbrauch kultiviert. Wenn man mit dieser Art Aussagen konfrontiert wird, sollte man berücksichtigen, dass die meisten Opfer in der einen oder anderen Weise von organisierter sexueller Gewalt betroffen sind. Anders formuliert, ritueller Missbrauch existiert. Im Folgenden besprechen wir die überzeugendsten Geschehnisse. Für die Reihenfolge. Es geht hier in allen Fällen um Geschehnisse, die von Patientinnen berichtet wurden, die angaben, Opfer von sexuellem rituellen Missbrauch geworden zu sein. Wir machen dabei den folgenden Unterschied. Durch Therapeuten selbst erhaltene Signale, unabhängig von ihren Patientinnen, die einen anteiligen Beweis zum Bericht ihrer Patientin darstellen. Geschehnisse, die in ihrer Gesamtheit auf die Existenz einer Sektenkultur hinweisen, die in vielen mehr oder weniger autonomen Subkulturen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Erwachsene kultiviert. Wir nennen hier nur die überzeugendsten. Zwei Therapeutinnen, die durch zufällig aufgetretene Umstände darauf kamen, dass ihre Patientinnen Opfer gewesen waren, die eine in der Vergangenheit, die andere erst kürzlich, von derselben Gruppe. Die Opfer benannten unabhängig voneinander denselben Namen des Sektenführers, eine kennzeichnende körperliche Schädigung bei diesem Führer. Dieselbe Straße, in der die Gruppe sich traf, dieselben Beschreibungen des Gebäudes außen und innen. Zwei Patientinnen desselben Therapeuten beschreiben unabhängig voneinander dieselbe bekannte evangelische Gemeinde, die eine Schattenexistenz als Kult gehabt zu haben oder zu haben scheint. Derselbe Ort, so gut wie sicher dasselbe, Vorgängerkultführer. Die Erlebnisse der einen Patientin datierten vor denen der zweiten. Drei andere Therapeuten hörten von zweien ihrer Patientinnen unabhängig voneinander denselben Namen in einem Kontext sogenannter Besonderheiten wie gesellschaftliche Funktion, in diesem Fall ein Pastor. Und Positionen im Kult, sodass sie darin überzeugende Hinweise darauf sahen, dass es hier um dieselbe Person ging. Eine Therapeutin wurde auf ihrer Webseite über ihre E-Mail und ihr Handy mit einem Bild von jemandem bedroht, der aufgeschnitten war, mit dem Text »So wirst du enden«. Per SMS wurde sie mit dem Tenor bedroht, sie solle sich nicht mehr um ihre Patientin bemühen, sonst werde es ihr schlecht ergehen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Patientin die Bedrohung selbst geschrieben hat. Anhand der IP-Adresse wurde ermittelt. Dieser Mann war von zwei ihrer Patientinnen zuvor unabhängig voneinander als Täter-Vergewaltiger benannt worden. Eine Therapeutin wurde vielfach telefonisch sowohl durch Männer als auch durch Frauen bedroht, auch mit dem Tod. Mit der Warnung, ihre Bemühungen, um eine mit Namen genannte Patientin einzustellen. In der Zeit hatte sie die Polizei über bestimmte Erlebnisse in Kenntnis gesetzt. Auch die Institution, in der sie arbeitete, wurde telefonisch dahingehend unter Druck gesetzt, dass ihre Mitarbeiterin ihre Erklärung der Polizei gegenüber zurücknehmen sollte. Letztendlich hat sie dies auch getan. Die Aussage einer Patientin, dass sie auf dem Weg zu ihrem Behandler von zwei Männern aus dem Kult verfolgt wurde und kurz darauf erschienen zwei Männer an der Tür des Therapeuten. Es gab starke Hinweise darauf, dass es sich hierbei um dieselben Männer handelte. Ein Therapeut verließ das Sprechzimmer in seinem Haus, um für seine Patientin Kaffee zu holen. Unmittelbar hinter der Tür seines Sprechzimmers im Flur seines Hauses sah er beim Verlassen des Sprechzimmers eine tote, blutende Taube in einem Ring von Federn liegen, die einen eigenen, engen Zirkel um sich bildeten. Bei zwei Patientinnen, die nach eigenen Aussagen mehrere gewalttätige Abtreibungen erlitten, offiziell aber keine Kinder hatten, wurden bei gynäkologischen Untersuchungen festgestellt, dass sie ein oder mehrere Male schwanger gewesen sein mussten. In einem Fall wurde eine schwer beschädigte Gebärmutter festgestellt. Das Überzeugendste für die Beeinflussung durch eine gemeinschaftliche oder übereinstimmende Kultur sind für uns die Texte. Das betrifft Texte, die Patientinnen nach eigenen Aussagen im Kult zu hören bekamen und die sie aufgeschrieben haben, die in Anwesenheit ihrer Therapeuten ausgesprochen, manchmal gesungen oder per E-Mail an ihre Behandlerin gesandt wurden. Die Sicherheit von Patientinnen sowie deren Therapeuten macht es erforderlich, dass wir nur eine bestimmte Auswahl daraus wiedergeben können. Dies ist einigen Patientinnen zu verdanken, die damit doch in die Öffentlichkeit treten wollten und es wagten und sei es auch nur anonym. Das Gesamte zeugt von einer Raffinesse und Durchdachtheit, die es für uns äußerst unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass wir es hier ausschließlich mit Produkten eines verwirrten Geistes zu tun haben, mit Halluzinationen oder Suggestionen. Sie verraten eine analysierende Denkweise, die ein klares Bewusstsein anzeigt und unmöglich Teil von außerhalb des Bewusstseins verlaufenden Prozessen sein kann. In ihrer Gesamtheit weisen insbesondere die längeren Texte, von Kindertexten bis hin zu Glaubensinhalten, die von verschiedenen Patientinnen berichtet wurden, auf immer dieselbe Zielsetzung. 100% Loyalität, das heißt absoluten Gehorsam der Gruppe gegenüber. Garantie der Geheimhaltung zu dem, was innerhalb der Gruppe stattfindet. Drakonische Strafen werden bei einem Übertreten der Regeln in Aussicht gestellt. Direkte oder indirekte Verweise auf Satan, Satanismus und die Umkehrung der gängigen Werte finden wir in diversen Texten, sowohl in kurzen als auch in den langen Texten. Bevor wir Beispiele dazu benennen, soll es noch um die Glaubenslehre, um die Satanslehre gehen, zu der diverse Patientinnen etwas berichteten. In den Aussagen findet sich eine erkennbare Glaubenslehre. Die ausführlichsten Aussagen von zwei Patientinnen verschiedener Behandlerinnen waren: Gott wurde nur ein einziger Mensch geopfert, Jesus. Der Teufel verlangt auch Opfer. Je mehr Menschen ihm geopfert werden, desto besser ist er gegen Gott aufgestellt. Dank der vielen Menschenopfer wird der Teufel letztendlich über Gott siegen. Es geht dabei um das Opfern von Unschuldigen. Jesus war ohne Sünde und ein neugeborenes Baby ist das auch. Gerade ein solches Opfer vergrößert Satans Macht. Eine andere Therapeutin bekam Vergleichbares zu hören. Diese Therapeutin benennt mehrere Statements, die sie von ihrer Patientin gehört hat. Ausufernder Sex und das Tun von Bösem ist gut in den Augen des Teufels und gibt Kraft und Ansehen. Je unschuldiger das Opfer ist, desto angenehmer ist das in den Augen des Teufels. Es zeugt von Kraft, wenn man während der schlimmsten Folterung keinen Laut von sich, Schmerz oder Angst gibt. Alle christlichen Werte müssen umgedreht werden. Durch die Kreuzigung hat Satan Jesus überwunden. Es ist der Beweis seiner Unterlegenheit gewesen, Jesus ist nie auferstanden. Die Patientin sei durch Satan für eine hohe Position auserkoren. Aussagen über ein Auserwähltsein wurden oft genannt. Es gibt verschiedene Auffassungen über das Ende. Der Tenor ist etwa derselbe. Man soll nur als Sekte überleben. Die Welt, also die Menschen, gehen unter. Zu den Auffassungen gehören auch einige Glaubenslehren an großen Reichtum und Macht später im irdischen Leben, wenn alle Prüfungen durchgestanden sind. Die Beschreibungen der Rituale, denen Kinder und Jugendliche unterworfen werden, lassen in diesem Zusammenhang an Initiationsrituale denken. Eng an die Satanslehre ist der Okkultismus gebunden. Zentral ist der Gedanke, dass extreme Schmerzerfahrungen okkulte Kräfte und magische Energie freisetzen. Je jünger und unschuldiger die Opfer, desto größer der Effekt. Es gibt einen Zugang zum Okkulten, den der christliche Glaube verbietet. Nun also Beispiele für Texte. Zwei Beispiele von Texten, von denen der erste von zwei Therapeuten gehört wurde. Arnold Sibon Merkab. Das bedeutet nach der Lehre, dass es keinen Frieden für jemanden geben wird. Wenn man die Buchstaben umgekehrt liest, steht da Dona Nobis Pacem, was bedeutet, gib uns Frieden. Sowohl die Form als auch die Bedeutung sind also umgedreht. Ungefähr dasselbe mit einem von einer Betroffenen erinnerten Inhalt. Ile ile amal inachtabas. Dies soll bedeuten, du sollst allein gelassen werden. Dreht man die Wörter um, liest man Eli Eli Lama Sabachthani, was bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese zwei Sätze schrieb die Patientin auf und hatte sie auswendig lernen müssen, mit ihren sogenannten Bedeutungen. Auch eine andere Therapeutin hatte den oben genannten Satz Arnold Sibon Merkab von einer Patientin gehört. Ebenso zeugt der Satz, Rot lässt die Sprache leer, Gelb lässt die Sprache durch, von einer durchdachten Raffinesse. Dieser Satz wirkt als Auslösereiz zusammen mit einem gezeichneten visuellen Symbol für das Aufsagen bestimmter Texte, die einen Auftrag zum Rapport an den Kult beinhaltet, darüber, was die Patientin in der Außenwelt an vergifteten Informationen bekommen hatte. Rot lässt die Sprache leer, Gelb lässt die Sprache durch. Rot deutet hier auf das Schweigegebot dem Kult gegenüber, nicht über Satan zu sprechen. Gelb deutet auf den Rapport der Lügen aus der Außenwelt hin, die für den Kult bedrohlich sind und die an den Kultführer gemeldet werden müssen. Liest man die Wörter Rot lässt die Sprache durch, von hinten nach vorn entsteht der zweite Satz von allein. Allerdings gilt das nur für den originalen niederländischen Satz. Diese Raffinesse gilt übrigens auch für zwei von mehreren Patienten beschriebene und demonstrierte Kommunikationsformen. Kommunikation durch eine Art Morsecode durch Töne, Kommunikation durch bestimmte, nicht auffallende Finger- und Handsignale. Viele Therapeuten machten die Erfahrung, dass ihre Patientin vorübergehend nicht zu sprechen imstande war oder unverständlich sprach. Eine Behandlerin erlebte mit, dass eine Patientin die Buchstaben eines Satzes in der umgekehrten Reihenfolge aussprach. Das hatte sie gelernt, denn es ging sehr schnell. Das geschah mehrere Male, bei einer Therapeutin. Beim Lesen der umgekehrten Wörter schien dort zu stehen, ich kann nicht sprechen. Ein anderes Mal stand dort, womit bemühst du dich? Alle Therapeuten sind bei ihren Patienten über übereinstimmende Aufträge gestolpert. Bei dreien, es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie sich kannten, die im Verlauf langer Behandlungen ungewöhnlich viele Informationen an ihre Therapeuten weitergegeben haben, sind auch die Übereinstimmungen in einer Anzahl Details auffällig. Die Texte der Aufträge und der daran gebundenen Gelübde in Form eines Eids an Satan und die der Lieder, in denen die Aufträge und Gelübde in kindgerechter Sprache eingearbeitet waren, die die Patienten in Worte brachten, waren im Vergleich der drei Patienten nicht identisch. Es gibt allerdings identische Sprechweisen in den Anweisungen und es gibt strukturelle Übereinstimmungen. So tauchen bei allen drei pervertierten Paraphrasierungen Parallelen zu vorhandenen Kinderliedern auf, die auf dieselbe Weise gesungen und eingeübt werden. Und das Wichtigste von allem, darin sind dieselben Ziele zu erkennen. Die allgemeinste Zielrichtung ist die Garantie der Loyalität dem Kult gegenüber und die Geheimhaltung vor der Außenwelt. Diese werden erreicht durch einige spezifische Aufträge aufgezwungene Gelübde, die jede für sich zum Erlangen dieser Garantie beitragen. Dies wurde bei allen drei Patientinnen auf die eine oder andere Weise vorgefunden. So sind einer oder mehrere Aufträge darauf ausgerichtet, Kontakte mit der Außenwelt zu unterwandern oder unmöglich zu machen, beispielsweise einem Helfer gegenüber. Alle drei Klientinnen haben mindestens einen Persönlichkeitsanteil mit der Funktion eines Informanten an den Kult. Alle haben Programmierungen in sich, die therapeutische Interventionen unwirksam machen sollen, die von einem Therapeuten als Wiederherstellungsaufträge bezeichnet wurden. Es gibt Suizidgelübde. Es gibt eine Programmierung, die durch den zuvor genannten Therapeuten das TBS-Programm genannt wurde. Dieses Programm beinhaltet, einer oder mehreren willkürlich ausgewählten Personen Verletzungen zuzufügen oder sie zu töten und danach nicht mehr ansprechbar zu sein und nie wieder Kontakt zum Kult aufzunehmen. Dieses TBS-Programm soll greifen, wenn alle vorangegangenen Aufträge, besonders der Suizidauftrag, nicht funktioniert haben, beispielsweise als Folge der Bemühungen von Helferinnen. Alle diese Programme werden auf eine spezifische Weise angetriggert, wenn das Kultmitglied auf die eine oder andere Weise durch einen Kontakt mit der Außenwelt den Kult in Gefahr bringen könnte, indem Informationen über den Kult nach außen gelangen können. Beispiele: Als Anhänger von Satan und aus Respekt vor ihm bin ich verpflichtet, alle Veränderungen in der Außenwelt ausschließlich telefonisch an den Kult durchzugeben. Veränderungen außen und innen. Ich soll mich außerdem an den vereinbarten Tagen melden. Bei jeder Veränderung und an den vereinbarten Tagen soll ich mich verpflichtet fühlen, mich telefonisch zu melden mit dem Kultnamen XY, der informierenden Persönlichkeit, meldet sich hier. Ein ähnlicher Auftrag wurde von einer Patientin einer anderen Therapeutin berichtet. Als Anhänger und aus Respekt vor ihnen bin ich verpflichtet, alle Veränderungen innerhalb und außerhalb meiner selbst an sie weiterzugeben. Dies geschieht ausschließlich telefonisch und diskret. Danach soll ich mich nach der neuen vereinbarten Absprache melden. Dies aus Respekt vor ihnen und aus Schutz für sie. Gelübde, sich an einem vereinbarten Datum, zum Beispiel der Geburtstag, ums Leben zu bringen. 10 Therapeuten berichteten von Aufträgen, sich zu einem bestimmten Lebensalter, am meisten wurde das 36. Lebensjahr genannt, ums Leben zu bringen. 2 Helferinnen bekamen die Gelübde zu lesen, die ihre Patientinnen abgelegt haben sollen. Eid Nummer 1. Aus Respekt vor Ihnen und Ihrem Kult schwöre ich Ihnen, dass ich Ihnen an dem Tag, an dem ich das 40. Lebensjahr erreicht habe, mein Leben schenken werde. Als Ihr Anhänger schwöre ich Ihnen am wichtigen Datum vom dein Datum des Geburtstags, mein Leben zu schenken, indem ich meinem Leben ein Ende setze, aus Respekt vor ihnen. Eid Nummer 2. Satan, ich schwöre Ihnen, dass ich an diesem wichtigen Tag, wobei Sie mir angeben, dass ich am Ende nicht Ihr Anhänger bin, sondern Ihnen als Ihre direkte Nächste zur Seite stehen darf, dass ich Ihre Frau bleiben werde, bis der Kreis geschlossen ist und ich die magische Lebenszeit von 36 Jahren erreicht habe. Satan, ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen am Datum des Geburtstags mein Leben schenken werde, indem ich meinem Leben ein Ende setze werde, aus Respekt vor Ihnen. Auch hier findet sich wieder eine treffende Ähnlichkeit. Die letzten beiden Sätze sind sogar identisch. Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen den zwei Gelübden sind Dinge, die wir durchgängig vorfinden. Es gibt essentielle Übereinstimmungen in beschriebenen Ritualen, Aufträgen, Texten und so weiter. Das Muster ist überall ungefähr dasselbe. Aber jeder Kult gibt ihm einen anderen Inhalt. Hier sind beispielsweise die Lebenszeiten nicht dieselben. Auftrag zu sinnloser Gewalt, das TBS-Programm. Auch hier finden sich wieder die typischen Übereinstimmungen in den Texten. Satan, ich schwöre dir, dass ich, wenn es nicht gelingt, die Bande mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu zerreißen, dazu übergehen werde, eine strafbare Handlung zu begehen, auf dein Zeichen wartend. Ich werde mich gegen eine unwillkürliche Person richten, ohne erkennbares Motiv. Auf alle Fragen von Polizei und Justiz wird meine Antwort sein, weil ich es wollte, weil ich es notwendig fand und weil ich es genossen habe. Aus Respekt vor Satan schwöre ich, diese Aufgabe zu vollbringen und auf keine Weise Kontakt mit dem Kult aufzunehmen. Eine andere Patientin hatte den folgenden Eid abgelegt. Ich bin nicht jemand. Ich bin niemand. Ich bleibe Ihnen treu. Wenn ich mich nicht an Ihre Regeln halte, werde ich mich vernichten oder dazu übergehen, eine strafbare Handlung zu begehen. Danach werde ich taub, blind und stumm sein oder nur antworten können, dass ich es selbst wollte und es genossen habe. Wenn das nicht gelingt, werde ich mich selbst bestrafen bis zum Tod, der darauf folgt. Dies aus Respekt vor Ihnen und zum Schutz von mir selbst. Mindestens zwei Persönlichkeiten derselben Patientin hatten den folgenden Text als posthypnotischen Auftrag erhalten. Ich schwöre Ihnen, dass ich, wenn ich Sie und Ihren Kult nicht länger geheim halten und Ihnen zu schänden drohe, auf Ihr Zeichen hin dazu übergehen werde, eine strafbare Handlung zu begehen. Ich werde mich dabei gegen die richten, die mir lieb sind, damit ich tief fühle, dass ich untreu gewesen bin und dafür leiden muss. Ich werde blind, taub und stumm sein zum Motiv meiner Tat und werde damit meine Bande mit Ihnen und Ihrem Kult brechen und nicht länger Ihr Anhänger sein. Das aus Respekt vor Ihnen und zu Ihrem Schutz. Eine dieser drei Patientinnen brachte ein beeindruckendes Gelöbnis zum Ausdruck, das die Durchdachtheit dieses Programms demonstriert. Für sie schien es auch einen posthypnotischen Auftrag zu geben, der es unmöglich machen sollte, den TBS-Auftrag nach seiner Ausführung zu wiederholen, falls der Auslösereiz, in diesem Fall ein Blutsymbol, erneut präsentiert werden sollte. Ansonsten besteht die Chance, dass der Auslösereiz in einer juristischen Untersuchung ungewollt erneut präsentiert werden könnte und dadurch eine Spur zum Hintergrund der Tat erkennbar werden könnte. Der zu diesem Post-TBS-Auftrag gehörende Text lautete: Ich schwöre Ihnen, Satan, dass ich, wenn ich dazu übergegangen bin, eine strafbare Handlung zu begehen, jede Frage der Polizei und Justiz so beantworten werde, wie ich es geschworen habe. Für den Rest werde ich taub, stumm und blind sein, wodurch es unmöglich wird, Zeichen oder Signale wahrzunehmen, die mich zum Ausführen eines Auftrags bringen könnten. Die Bande sollen zerbrochen sein. Satan soll mir aus einem Abstand folgen. Durch das Aussprechen dieser Beschwörung bin ich verpflichtet, mich daran zu halten, aus Respekt vor Satan und zum Schutz für mich selbst. Den Therapeuten wurde von Patienten berichtet, dass sie von sehr jungem Alter an mit Verdrehungen von oft sehr bekannten Kinderreimen indoktriniert wurden, in denen die Heilslehre und die Aufträge in einer kindlichen Form verpackt waren. Zwei Patientinnen berichteten dazu sehr ausführlich. Diese Patientinnen befanden sich in einer fortgeschrittenen Phase der Therapie, wodurch sie imstande waren, analysieren und mit einem Abstand über ihre Programmierung zu sprechen. Alle brachten auch zum Ausdruck, dass das Singen der Kinderlieder in der Zeit an sich eine positive Erfahrung war, die für kurze Zeit Ruhe und Sicherheit brachte. In den wiedergegebenen holländischen Kinderliedern sind Aufträge zur Prostitution, zur absoluten Unterwerfung und zum Gehorsam dem allmächtigen Satan gegenüber erkennbar. Darin finden sich auch die Todesstrafe darauf, mit der Außenwelt zu sprechen, das Wertschätzen von Schmerzen, die Schlechtheit der Menschen in der Außenwelt, die Pflicht, sich taub und stumm gegen die Außenwelt zu stellen und, falls doch Botschaften aus der Außenwelt durchdringen, die Pflicht, diese in eine Satan wohlgefällige Form zu verbiegen. Hier ein Beispiel. Der Advokat ging auf die Reise. Dies beinhaltet anhörend alle Botschaften, die wir in diesen Interviews gehört haben, womit vor allem Kinder großgezogen wurden. Der Advokat ging auf die Reise. Hier bei uns ist es fein. Hier bei uns gibt es Schmerz. Hier bei uns ist es gut, denn bei uns gibt es Blut. Sie sehen alles, was ich tue, denn sie tun nie ihre Augen zu. Sie hören alles, was ich sage, denn sie wenden nie ihre Ohren ab. Sie dürfen alles mit mir tun. Ich halte dann fein meine Haltung. Draußen sind die Menschen schlecht. Draußen habe ich kein einziges Recht. Alles, was man draußen sagt, drehe ich wieder zurück ins Richtige. Vertrau den Menschen nicht für einen Cent. Denk niemals, dass du jemanden kennst. Wenn ich rede, bin ich stumm. Wenn ich höre, bin ich falsch. Das weiß ich, was mir gegeben ist, mich wenden gegen dieses ganze Leben. Ich mache mich müde, bis ich nichts mehr kann. Ich sehe sehr vieles, was mir Angst macht. Diese Kraft, die ist sehr groß. Er bringt mich sogar bis in meinen Tod. Dann ist mein kleines Leben voll mit Kälte, aber dann bin ich wohl treu. Anweisungen zum methodischen Programmieren. Verschiedene Patientinnen haben Programmierungsmethoden beschrieben, die von fachkundigen Anpassungen, von Konditionierungsprinzipien und manchmal von spezifischen Techniken wie Hypnose zeugen. Als spezifische Technik zur Beeinflussung, der man ausgesetzt wird, benennen wir erstens Spinning. Die Hälfte der Therapeuten hatte von eigenen Patientinnen gehört, dass sie oft rasend schnell und über lange Zeit herumgedreht wurden. Viele benannten aversive Dreherfahrungen. Es fanden sich viele Angaben mit Erfahrungen, in der horizontalen oder vertikalen Richtung herumgedreht worden zu sein, festgebunden auf einem Rad, auf einem Kreuz oder auf einem anderen Gegenstand. Diese Methode soll zu schnellen Dissoziieren führen. Zweitens Hypnose. Einige haben explizite Beschreibungen von ihren Patientinnen gehört, die auf die Anwendung von Hypnosetechniken hindeuteten. Eine kindliche Persönlichkeit äußerte sich dazu sehr deutlich. Zuerst sprach er sehr sanft mit bedrohlichen Augen. Er kann das sehr gut mit bedrohlichen Augen. Es ist so, als ob er zaubern könnte. Wobei ihr vom Hypnotiseur gesagt wurde, nun vergisst du alles, was geschehen ist. In ihren Beschreibungen tauchen verschiedene aus der Hypnose bekannte Techniken auf, mit denen Trance erreicht werden kann, wie mit dem Rhythmus des Atems sprechen, Augenfixierung, Fingerfixierung, mit den Augen einem hin und her schwingenden Spielzeugteddy folgen müssen. Punkt 3. Wirklichkeit und Fiktion. Es wurden zwei Fälle beschrieben, in denen durch medizinische Untersuchung festgestellt wurde, dass bestimmte Ereignisse, die die Patientin erinnert hatte, nicht stattgefunden haben konnten. In einem Fall gab es starke Hinweise darauf, dass sie dazu gezwungen worden war, sich nach einer Misshandlung selbst Verletzungen zuzufügen, die bei einer eventuellen Zeugenaussage ihre Angaben völlig unglaubwürdig machen sollten. Hier eine Zusammenfassung von einer Beschreibung ganz anderer Art. Eine Patientin berichtete einer Therapeutin, dass sie noch immer regelmäßig zu festen Zeiten an bestimmten Ritualen des Kultes teilnahm. Danach wurde festgestellt, dass sie zu diesen Zeiten nicht aus dem Haus ging. Im Nachhinein wurde deutlich, dass die Patientin zu diesen Zeitpunkten in eine tiefe Trance geriet, in der sie die Rituale erlebte, als wären sie real geschehen. Ein Teil der Persönlichkeiten nahm an dieser Trance teil und erlebte dies als unfreiwillig und gleichzeitig unvermeidlich. Wahrscheinlich ist hier von einer Programmierung auszugehen. Die Schlussfolgerung scheint zu sein, dass sie sich dies alles selbst antat in Form einer Reinszenierung von etwas, das in Wirklichkeit vielleicht nie stattgefunden hatte oder das ihr suggeriert wurde. Man kann hier übrigens besser von einer Inszenierung als von einer Reinszenierung sprechen. Sie scheint zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen Bewusstseinszustand versetzt worden zu sein, eine Trance als Realität, indem sie durch kultloyale Persönlichkeiten gesteuert wird. In diesem Bewusstseinszustand nehmen sie und andere in der Rolle von Opfern an einem Spiel mit festen Regeln und festen Themen teil, zwischen denen immer auch variiert werden kann. Die Patientin begegnet in der Trance, in der sie dann ist, auch anderen Personen, die ihr alles Mögliche antun. Natürlich kreiert sie die Anwesenheit dieser Person selbst in diesem Moment, in ihrem Bewusstsein. Sie kommt als real in einer Geschichte vor, an der sie selbst aktiv teilnimmt. Es ist jedes Mal wieder anders und neu, also keine Reaktivierung im wörtlichen Sinne. Auf dem Hintergrund dessen, was sie erlebt hat, kreieren sich die Erlebnisse in einem fortlaufenden Muster selbst weiter. Vorläufige Schlussfolgerung aus diesem Ergebnis: Obwohl dies die einzige Erfahrung dieser Art ist, die uns bekannt wurde, und um diesem auf die Spur zu kommen, benötigt man andere Bedingungen als die in der therapeutischen Praxis üblichen, nehmen wir an, dass ein Teil der rituellen Erfahrungen von Patienten nicht tatsächlich in dem Moment real stattgefunden haben, sondern dass wir es mit programmierten Wiederbelebungen zu einem bestimmten Zeitpunkt von früheren gleichartigen Erfahrungen in der Realität zu tun haben. Die tiefe Trance und die Heftigkeit einer Reaktivierung, wie sie durch die Betroffene wahrgenommen wird, weisen darauf hin. Für uns sind dies eine Demonstration und eine Verdeutlichung der Durchdachtheit und der Raffinesse des Kultsystems. Diese Implantierung trägt mutwillig zur Traumatisierung bei und ist eine Form, mit der Menschen nachhaltig an einen Kult gebunden und ihm unterworfen werden. Fest steht, dass es eine Kultur gibt, die dies Menschen antut. Zum Schluss eine allgemeine Anmerkung. Für vorweg dissoziierte Persönlichkeiten, bei denen sowohl die Wahrnehmung als auch das Gedächtnis aufgespalten sind, auch wenn im Verlauf einer einigermaßen effektiven Therapie ständig mehr Verbindungen zwischen den Teilpersönlichkeiten entstehen, ist es schwierig, zwischen dem zu differenzieren, was wirklich vorgefallen ist, und dem, was nur innere Erfahrungen betrifft. Die kulturelle Einbettung satanischer Sekten. Es scheint nicht um eine strikt hierarchische internationale Organisation zu gehen, mit einem Führer an der Spitze, der im direkten Kontakt mit Satan steht, wie den meisten Kindern weisgemacht wird. Viele Opfer neigen übrigens sehr zu dieser Meinung. Vielmehr muss eine lockere Netzwerkstruktur gedacht werden, in der informelle Kontakte zwischen diversen Kulten unterhalten werden, die auch nationale Grenzen überschreiten. Jede über ein großes Gebiet verstreute Kultur kann als ein Netzwerk verstanden werden. Von formellen, aber vor allem informellen Kontakten zwischen Individuen und Subkulturen. Jede mit eigenen Kennzeichen und Gewohnheiten, die zusammen eine große, umfassende Kultur bilden. So manifestiert sich die Kultur des Satanismus in ihrer Verschiedenartigkeit in stark übereinstimmenden Praktiken und fundamentalen Übereinstimmungen in der Glaubenslehre. Aber jede bewacht ihre Eigenheit. Daneben scheint es auch Gruppen zu geben, die vergleichbare Praktiken ausüben, bei denen das satanische Element fehlt. Zwei Therapeuten bekamen entsprechende Beschreibungen. Das lässt vermuten, dass es sich hier um Gruppen von Männern handelt, die keineswegs an Satanismus oder Ähnliches glauben, sondern die satanischen Kulte imitieren, um vollständige Macht über ihre Kinder und Frauen zu erlangen und zu behalten, um sie auf alle möglichen Weisen zu missbrauchen. In einem dieser Fälle war die Klientin, die dies berichtete, das einzige jugendliche Opfer. Die andere Patientin ließ ihre Behandlerin Texte lesen, mit denen sie indoktriniert wurde, die von der Art Ähnlichkeit haben mit den Texten satanischer Kulte, die aber viel direkter und einfacher formuliert sind. Die Grenzen zwischen den vielen Subkulturen, die ein modernes Zusammenleben bilden, sind fließend. Es finden sich unverkennbare Inspirationen durch die Hexerei und durch die nationalsozialistische Ideologie. In der Hexerei weiß man um eine weniger unschuldige Seite der Hexenkultur und man unterscheidet entsprechend in die sogenannte schwarze Magie und weiße Magie. Und doch ist es gut vorstellbar, dass einige, die sich durch die okkulte und spielerische Seite der Hexerei angezogen fühlen, langsam aber sicher in die schwarze Magie hineingeraten. Eine Patientin einer Therapeutin, die viel von Hexerei wusste, war der Meinung, dass die weiße Magie teilweise ein Deckmantel für die düstere Seite war und ist. Außerdem gibt es vermutlich vervielfacht seit Existenz der Internetplattform Verzahnungen zur Welt der Kinderprostitution, der Pornoindustrie und zum Frauenhandel. Vielsagend ist, dass 20 von den 28 interviewten Aussagen von ihren Patienten zur Anwesenheit von Videoapparaten und Filmkameras während Zusammenkünften kleinerer Verbände bekam. 16 Interviewte hörten von ihren Patienten, dass sie dazu gezwungen worden waren, sich als Kind und oder als junge Frau zu prostituieren. Die endgültige Umkehrung des christlichen Glaubens und der christlichen Ethik. Der Satanismus, den diese Sekten praktizieren, ist die endgültige Umkehrung des christlichen Glaubens und der christlichen Ethik. Sowohl die Form als auch der Inhalt der christlichen Symbolik werden wörtlich auf den Kopf gestellt. Alles ist darauf ausgerichtet, möglichst viel Macht zu erlangen, durch das Ausüben möglichst grauenvoller Taten, daraus Genuss zu ziehen und damit Gott an die Grenzen zu bringen. Dies ist mit dem Glauben verbunden, dass die höchste Macht von Satan damit gestärkt und Gottes Macht, das heißt die Macht des Guten, zunichte gemacht wird. Schlecht ist gut und gut ist schlecht, wie eine Klientin es einfach formulierte. Damit bekomme man Zugang zum Reich des Okkulten, in dem Satan herrsche. Inwieweit die Kultmitglieder echte Gläubige an die Satanslehre sind, lässt sich nicht feststellen. Alle möglichen individuellen Varianten scheinen vorzukommen. Sicher ist, dass diese Lehre und wie sie in die Praxis gesetzt wird, ungekannte Möglichkeiten bietet. Kinder fehlzuleiten, sie vollständig zu unterwerfen, sie zu missbrauchen und dabei eine Geheimhaltung zu garantieren. Mit diesem Beitrag will ich einer Problematik mehr Beachtung verschaffen, mit der Mitarbeiter im sozialen und medizinischen Sektor konfrontiert sein können. Es geht um Menschen, die durch satanische Sekten missbraucht wurden oder noch immer werden. Als Auswirkung davon entwickelt sich bei den Opfern häufig eine dissoziative Identitätsstörung oder auch multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Die Berichte Betroffener sind häufig schockierend und können Widerstand hervorrufen. Denjenigen, die den Missbrauch überlebt haben, wird nicht immer geglaubt. Auch wird häufig keine korrekte Diagnose gestellt. Im Jahr 1994 empfahl das niederländische Justizministerium, weitergehende Untersuchungen zu diesem Themenkomplex durchzuführen. Leider wurde dieser Empfehlung nicht Folge geleistet. Es gibt jedoch Untersuchungen zu diesem Thema. Da diese Form von Missbrauch noch immer für viele unbekannt und unbegreiflich ist, auch für Mitarbeiter aus dem sozialen Bereich, aus dem medizinischen Bereich und der Polizei. Ziel ist es, mit den Untersuchungsresultaten bei professionellen Hilfsinstanzen und der Bevölkerung mehr Verständnis für die Opfer, die rituellen Missbrauch erlebten, zu erreichen. Dadurch sollen die Tabus, die dem rituellen Missbrauch anhaften, durchbrochen werden. Die Existenz von Sekten. Zu allen Zeiten und überall in der Welt wird über Sekten berichtet. Einige von ihnen arbeiten öffentlich, andere mehr im Untergrund. Satanische Sekten gehören zur zweiten Kategorie. Sie verlangen totales Stillschweigen von ihren Mitgliedern und von den Opfern. Ein Kennzeichen vieler satanischer Sekten ist, dass die Lehre des christlichen Glaubens sowie deren Werte, Texte und Zeichen umkehren, etc. Die Programmierung. Viele Sekten unterziehen ihre Mitglieder einer Art Gehirnwäsche, um dadurch zu indoktrinieren und abhängig zu machen. In satanischen Sekten wird eine systematische Form von Gehirnwäsche gebraucht, die wir darum besser Programmierung nennen. Auf eine sehr berechnende Art und Weise werden starke Schmerzreize mit bestimmten Aufträgen oder Lehren verbunden. Hierdurch wird das Bewusstsein der Opfer extrem manipuliert. Der eigene Wille der Opfer wird stark geschwächt, wodurch die Suche nach Hilfe sehr erschwert wird. Dazu möchte ich einmal anmerken, vor einigen Jahren hat sich in den Medien eine kontroverse Diskussion bezüglich der Existenz rituellen Missbrauchs abgespielt. Auch wenn diese Diskussion mittlerweile verstummt ist, sind die Opfer nicht verschwunden. Sie brauchen Verständnis und Hilfe, eine passende Behandlung zu finden. Hier nochmal eine kurze Beschreibung von Sexual Ritual Abuse, kurz SRA. SRA ist eine sehr systematische und sadistische Form körperlicher, sexueller und psychologischer Misshandlung von Kindern und Erwachsenen, meistens verbunden mit sogenannten satanischen Ritualen. Oft geht ritueller Missbrauch Hand in Hand mit anderen Formen von Misshandlung, Inzest oder Verwahrlosung. Hier einige Erfahrungen, von denen die Überlebenden berichten. Angsteinjagende Opferrituale. Gebrauch von Symbolen wie etwa einem umgedrehten Kreuz oder einem Pentagramm. Gebrauch von Liedern und Sprüchen. Kinderprostitution und Missbrauch von Kindern für pornografische Aufnahmen, sowohl durch Männer als auch durch Frauen. Festgebunden oder eingeschlossen werden und oder mit hohem Tempo gedreht werden. Zeuge sein oder gezwungen werden, selbst teilzunehmen an körperlichen Misshandlungen oder Folterungen. Oder selbst Opfer sein von diesen Misshandlungen. Zeuge sein oder selbst teilnehmen müssen an der Misshandlung oder Tötung von Tieren. Wiederholte Todesdrohungen, verbal oder dadurch, dass man das Opfer tatsächlich an die Grenze des Todes kommen lässt, zum Beispiel durch kurzzeitiges lebendiges Begraben. Drogenkonsum unter Zwang. Zeuge sein oder Zwang zur Teilnahme an Menschenopfern, sowohl von manchmal sehr kleinen Kindern als auch von Erwachsenen. Erzwungene Schwangerschaften zwangen das geborene Baby zum Zwecke von Menschenopfern abzugeben. Schlafentzug oder Nahrungsentzug. Zwang, Blut zu trinken. Verfolgungen und Bespitzelungen. Psychische Misshandlungen, Erniedrigung, Gehirnwäsche, Unterdrückung, Programmierung, Manipulation. Obwohl viele derartige Beschreibungen als zu grausam empfinden, um sie zu glauben, geht es hier um die Begegnung mit der Wirklichkeit von Menschen, denen Respekt und Anerkennung entgegengebracht werden sollte. Wie sowieso jeden Menschen. Neben den oben genannten Erfahrungsberichten gibt es weitere Hinweise. Alle Symptome, die auf ein ernstes Trauma hinweisen, zusammengefasst als PTSS, posttraumatische Stressstörung, wie Albträume, Nacherleben, als ob ein traumatisches Ereignis noch einmal stattfindet, Selbstverletzung, Selbstmordversuche, soziale Isolation oder Apathie, Phänomene, die spezifisch auf rituellen Missbrauch hinweisen könnten, sind unter anderem extreme, oft außergewöhnliche Ängste und tiefgreifende Argwohn, zum Beispiel gegenüber der Polizei, Ärzten, Therapeuten oder Pastoren. Ebenso extreme Angst vor Blut oder Besessenheit von Blut oder auch vor bestimmten Instrumenten von Ärzten oder Gynäkologen oder Angstreaktionen bei bestimmten Farben wie Rot oder Schwarz. Viele leiden unter einer dissoziativen Identitätsstörung, kurz DIS. Kurze Beschreibung von DIS. Die meisten Überlebenden von rituellem Missbrauch haben eine dissoziative Identitätsstörung entwickelt. Jeder Mensch ist in der Lage zu dissoziieren, mental und emotional einer Situation entfliehen, um sich selbst dadurch vor überwältigenden Erfahrungen zu schützen. Besonders entwickelt wird diese Fähigkeit bei extremen und langanhaltenden traumatischen Erfahrungen in Kombination mit Entzug von Unterstützung und Geborgenheit. Es können sich Teilpersönlichkeiten entwickeln, die sich im schlimmsten Fall, wenn die Traumatisierung schon im jungen Alter angefangen hat, weiter spalten. Dieser Zustand kann permanent werden. Die offiziellen Kriterien von IES laut Diagnostischem Handbuch der Psychologie sind die Anwesenheit von zwei oder mehr deutlich zu unterscheidenden Identitäten oder Persönlichkeitsteilen, die jeweils auf unterschiedliche Art und Weise denken und mit der Umgebung und sich selbst umgehen. Zumindest zwei dieser Teilpersönlichkeiten übernehmen regelmäßig die Kontrolle über das Verhalten. Unfähigkeit, sich an wichtige persönliche Erfahrungen zu erinnern, die nicht mit Vergesslichkeit erklärt werden können. Die Störung ist nicht Folge physiologischer Effekte von Drogen- oder Alkoholkonsum oder von medizinischen Problemen. Bei Kindern? Die Symptome können nicht erklärt werden durch Fantasiespiel. Einige Hinweise auf die IS. Die meisten Menschen sagen nicht selbst, dass sie an DIS leiden. Es kann auffallen, dass sie sich auf verschiedene Arten präsentieren können, was zum Beispiel Stimme, Gesichtsausdruck, Kleidungsstil oder auch Handschrift betrifft. Es kann auch sein, dass sich Gedächtnislücken zeigen. Während eines Gesprächs können die betreffenden Personen dem roten Faden oft nicht folgen. Die Erfahrung von Zeit kann gestört erscheinen. Jemand kann chaotisch erscheinen oder selbst inneres Chaos erfahren. Sozialer Umgang kann sehr schwierig verlaufen. Es kann die Rede sein von heftigen und stark wechselnden Emotionen, extremen Ängsten, kindlichem Verhalten, Kontaktverlieren, Apathie, der Unfähigkeit, den eigenen Körper adäquat wahrzunehmen, Schmerz nicht gut zu fühlen oder nicht gut benennen zu können. Einige können sich so gut in der Hand haben, dass es sehr lange dauern kann, bis eines der Merkmale sich zeigt. Menschen können extrem angepasst und beherrscht erscheinen. Die Wahrscheinlichkeit von DIS nimmt selbstverständlich zu, je mehr der genannten Merkmale bei ein und derselben Person auftreten. Nicht jeder, der an DIS leidet, hat rituellen Missbrauch erlitten. DIS kann auch als Folge von anderen Traumatisierungen, die in jungem Alter stattgefunden haben, auftreten. Was kann ich tun? Verständnis gibt dem Opfer Ruhe und Vertrauen und oft zum ersten Mal die Möglichkeit zu echtem Kontakt mit einem Mitmenschen. Das innere Chaos kann durch das Ansprechen der Erfahrung allmählich etwas geordnet werden. Berücksichtigen Sie, dass die betroffene Person sich zurückziehen kann oder auch hin und her schwankt zwischen dem Berichten ihrer Erfahrung und dem Bagatellisieren oder Selbstleugnen des Erlebten. Eine offene und gleichzeitig unterstützende Haltung ist zentral. Hören Sie gut zu und stellen Sie Fragen in offener Weise. Üben Sie in keiner Weise Druck aus, zum Beispiel um Anzeige zu erstatten. Halten Sie sich gut vor Augen, dass es die Verantwortung des Betroffenen ist und bleibt, Entscheidungen zu treffen. Es ist gut, konkrete Unterstützung im Umgang mit dem täglichen Leben zu bieten, wenn dies nötig und möglich ist. Respektieren Sie, wenn manchmal Betroffene sich in der Sekte sicherer fühlen und ihr weiterhin folgen, anstatt sie zu verlassen. Führen Sie sich vor Augen, dass Betroffene oder auch ihre Angehörigen noch ernsthaft unter Druck stehen können. Sorgen Sie gut für sich selbst und suchen Sie Rat und Unterstützung. Der Wahrheitsgehalt. Im Laufe der Geschichte wurde Überlebenden von rituellem Missbrauch vielfach nicht geglaubt, obwohl sich später herausstellte, dass sie durchaus die Wahrheit sagten. So wird auch erst seit einigen Jahrzehnten erkannt, wie vielfältig Inzest vorkommt. Auch kommen regelmäßig extreme Ereignisse ans Licht, die niemand für möglich gehalten hätte, wie beispielsweise eine Tochter, die jahrelang in einem Keller gefangen gehalten wurde und währenddessen mehrere Kinder gezeugt durch den eigenen Vater zur Welt brachte. Zu allen Zeiten wurde erkannt, dass Menschen in der Lage sind, grauenhafte Dinge zu tun, und gleichzeitig wurden diese Dinge auch geleugnet. Es ist daher wichtig, nicht vorschnell über den Wahrheitsgehalt dessen, was ihnen anvertraut wird, zu urteilen. Nur wenn wir erkennen, dass Menschen zu solchen Taten in der Lage sind, können die Betroffenen wirklich ernst genommen werden und kann passende Hilfe angeboten werden. Durch den geschlossenen Charakter satanischer Sekten und durch die Programmierung ist es Überlebenden beinahe unmöglich zu beweisen, dass das, was sie erfahren haben, auch tatsächlich passiert ist. Zudem können meistens nicht alle Persönlichkeitsteile eines Überlebenden unterscheiden zwischen der Vergangenheit und dem Heute, zwischen dem Wiederdurchleben vergangener Geschehnisse und der heutigen Wirklichkeit. Auch können Überlebende in ihren Gedanken Ereignisse erfahren, die nicht tatsächlich stattgefunden haben, aber die sich so hätten zutragen können oder sich auch jetzt noch so zutragen könnten, wenn man ihre bisherigen Erfahrungen in Betracht zieht. Für die Überlebenden ist sowohl das Nacherleben als auch die Vorstellung über das, was sein könnte, eine reale Erfahrung im Hier und Jetzt. Aus diesem Grund kann der Therapeut einen falschen Eindruck darüber gewinnen, was wirklich los ist. Oder die Polizei oder der Arzt. Oft stagniert der Kontakt, wenn es im Gespräch um den Wahrheitsgehalt oder um Beweise geht. Ausgangspunkt muss sein, dass das, was der Klient berichtet, seine oder ihre Wahrheit ist. Diese kann in jedem Fall in den wesentlichen Punkten faktisch wahr sein. Das ist nicht das Gleiche wie alles, was berichtet wird, automatisch für wahr anzunehmen. Wichtig ist, den anderen aus einer offenen Sichtweise ernst zu nehmen, ihm Anerkennung und Vertrauen entgegenzubringen. Erst dann kann Hilfe, in welcher Form dann auch immer, Effekt haben. Und das ist wichtig, da es sich in der Regel um Menschen handelt, die sehr, sehr leiden.
Come little children, the time's come.